NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem europäisch-türkischen Verhältnis, das immer schlechter wird. Wir schauen nach Großbritannien. Dort gibt Theresa May den Startschuss für die Brexit-Verhandlungen. In den Niederlanden steigt die Spannung vor der Wahl morgen und das Europäische Parlament verschärft das Waffenrecht. Zuerst jedoch nach Luxemburg. Dort hat der Europäische Gerichtshof heute eine weitreichende Entscheidung getroffen, die durchaus umstritten sein dürfte. Das Tragen eines Kopftuches am Arbeitsplatz darf demnach vom Arbeitgeber verboten werden, wenn es eine einheitliche Regelung in dem entsprechenden Unternehmen gibt, bei der niemand diskriminiert wird. Die politische und religiöse Neutralität gegen Kunden müsse gewahrt sein, so die Richter. Kai Küstner berichtet.
Es waren gleich zwei Urteile, die der Europäische Gerichtshof zum Thema Kopftuch bei der Arbeit zu fällen hatte. Die Kernbotschaft der beiden Entscheidungen lautet: Durchaus haben Unternehmen das Recht, muslimischen Frauen das Tragen der Kopfbedeckung zu verbieten. Allerdings müssen dafür Bedingungen erfüllt sein. Unter anderem die, dass der Arbeitgeber generell seinen Angestellten untersagt, in der Firma Zeichen einer religiösen oder politischen Überzeugung zur Schau zu tragen. Diese allgemeine Regel muss das Unternehmen dann auch, ohne eine bestimmte Religion zu benachteiligen, durchsetzen. Es müssen also, erklärt EuGH-Sprecher Hartmut Ost, alle gleich behandelt werden.
Sollte sich herausstellen, dass eine Gruppe besonders benachteiligt wird, bedarf es einer besonderen Begründung, wie etwa, dass das Unternehmen Kunden gegenüber neutral auftreten möchte. Außerdem muss im Einzelfall die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein.
In einem der konkreten Fälle, die der EuGH zu entscheiden hatte, ging es um eine Frau muslimischen Glaubens, die als Rezeptionistin bei einer Sicherheitsfirma in Belgien tätig war. Ihr Arbeitgeber verbot ihr das Kopftuch tragen. Als sie darauf bestand, wurde ihr gekündigt. Die Richter hatten nun darüber zu befinden, ob dies eine Ungleichbehandlung aufgrund ihrer Religion darstellte. In ihrem Urteil machen die Richter deutlich, dass sie das Interesse des Unternehmens Kunden gegenüber, ein Bild der Neutralität zu vermitteln, durchaus anerkennen. Und zwar insbesondere dann, heißt es in der Begründung, wenn nur die Arbeitnehmer einbezogen werden, die mit den Kunden in Kontakt treten. Das war bei der belgischen Rezeptionistin der Fall. Allerdings stellt der EuGH in seiner Entscheidung auch klar:
Der bloße Kundenwunsch, nicht mehr von einer Mitarbeiterin mit Kopftuch betreut zu werden, ist kein zulässiger Grund, ihr zu kündigen.
Genau über diese Problematik hatten die Richter in einem zweiten Fall, der in Frankreich spielt, zu befinden. Der EuGH hat also nun zu definieren versucht, unter welchen Umständen ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz zulässig ist. Ein Urteil, das durchaus auch Auswirkungen auf Deutschland haben wird. Denn EuGH-Juristen geben mit ihren Entscheidungen die Richtung für die Rechtsprechung in allen EU-Staaten vor. Lob für das Urteil gab es vom Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber von der CSU, der in dem Richterspruch ein klares Zeichen dafür sieht, dass in Europa die Werte Europas gelten würden. Die Religionsfreiheit sieht Weber dadurch nicht beschnitten. Durchaus eingeschränkt sieht die hingegen das Brüsseler Büro der evangelischen Kirche in Deutschland. Und die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Christine Lüders, befürchtet, künftig könnte muslimischen Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt durch das Urteil erschwert werden. Meist wird in Sachen Kopftuch darüber gestritten, ob der Staat seinen Angestellten, also zum Beispiel Lehrerinnen oder Polizistinnen, dies grundsätzlich verbieten sollte. In diesem Fall jedoch ging es um Privatunternehmen. Was die Rechtsprechung angeht, so verbietet zum Beispiel Frankreich sämtlichen Staatsbediensteten, sich zu verhüllen oder zu verschleiern. In Deutschland ist die Regelung von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das Bundesverfassungsgericht hatte jedoch kürzlich entschieden, dass der Staat muslimischen Lehrerinnen das Tragen eines Kopftuchs nicht pauschal verbieten darf.
Kai Küstner. Das Verhältnis zwischen Europa und der Türkei verschlechtert sich zusehends. Der türkische Präsident Erdogan schlägt verbal immer härter um sich. Den Niederlanden hat er heute Staatsterrorismus vorgeworfen. Der EU, die in einer Erklärung Zurückhaltung gefordert hatte, hielt er entgegen, diese Erklärung sei für die Türkei wertlos. Christian Buttgereit aus einem Land im Aufruhr.
Vor Medizinern in Ankara bezichtigte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan heute die niederländische Regierung des Staatsterrorismus.
Durch den Staatsterror, den Holland am vergangenen Samstag demonstriert hat, hat es den größten Schaden Europa und der Europäischen Union zugefügt.
Zudem lastete Erdogan den Niederlanden das Massaker im bosnischen Srebrenica von 1995 an. Erdogan sagte, man wisse, wie verdorben die Natur und der Charakter der Niederländer sei, weil sie dort 8000 Bosniaken ermordet hätten. Tatsächlich hatten das Massaker in Srebrenica bosnisch-serbische Truppen verübt. Niederländische Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen hatten den Angreifern die Stadt zuvor allerdings kampflos überlassen. Bei dem Massaker handelte es sich um den schlimmsten Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. An Deutschland und andere EU-Staaten gerichtet, sagte Erdogan, die Länder, die die Niederlande im Konflikt mit der Türkei unterstützten, hätten ihr Ansehen verloren und seien Feinde der Türkei. Menschen, die beim türkischen Verfassungsreferendum am 16. April mit Nein stimmen wollen, rückte Erdogan erneut in die Nähe von Terroristen.
Das Referendum am 16. April wird die beste Antwort auf die Feinde der Türkei sein. Dann wird entschieden. Die Feinde sind nicht nur im Kandilgebirge, wo sich die PKK versteckt, und auf der Gefängnisinsel Imrele, wo ihr Anführer einsetzt. Es sind auch solche, die nach Europa gehen und Nein-Kampagnen machen. Auch sie haben ihre Unterstützer innerhalb unseres Landes. Aber sie mögen sich auch noch so sehr anstrengen. Die Besonnenheit unseres Volkes wird ihre Spiele brechen.
Einer der wenigen Kritiker, die sich noch trauen, Erdogan Paroli zu bieten, ist der Vorsitzende der türkischen Anwaltskammer, Metin Feziolu. Und das tat er heute dann auch.
Lieber Herr Staatspräsident, Sie sind schon sehr bedauernswert, denn Sie bezeichnen jene, die beim Referendum mit einem Nein stimmen wollen, als Terroristen oder stellen sie in die Nähe von Terroristen. Je näher der 16. April rückt, desto mehr nehmen solche Anschuldigungen zu. Und das Maß der Vernunft und des Verstandes ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten.
Laut Medienberichten plant die AKP weitere 15 Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Das Saarland hat inzwischen angekündigt, derartige Veranstaltungen verbieten zu wollen.
Christian Butkereit aus Istanbul. In Berlin versucht Bundeskanzlerin Merkel, die Wogen zu glätten, indem sie sich zu dem Vorwurf, sie würde Terroristen unterstützen, nicht äußert. Erdogan hatte diesen Vorwurf gestern formuliert und damit die kurdische PKK gemeint, die in Deutschland verboten ist. Die Eskalation ist allerdings nur schwer zu bremsen, das weiß man auch in Berlin. Von dort Jörg Seißelberg.
Nicht provozieren lassen, das ist die unausgesprochene Leitlinie der Bundesregierung im Umgang mit Ankara. Innenminister Thomas de Maizière aber machte heute auch deutlich, Berlin ist nicht bereit, stets die andere Wange hinzuhalten angesichts immer neuer Attacken. Den aktuellen Vorwurf des türkischen Staatspräsidenten Erdogan Richtung Kanzlerin Merkel, Deutschland würde Terroristen unterstützen, nennt de Maizière absurd. Die in diesem Zusammenhang aus Ankara immer wieder geäußerte Kritik, Deutschland gehe zu nachsichtig mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK um, sei falsch, so der Innenminister.
Die PKK ist in Deutschland eine verbotene Einrichtung, ist eine terroristische Einrichtung. Wir brauchen dort keinen Nachhilfeunterricht im Umgang mit der Bekämpfung auch des PKK-Terrorismus, der von Deutschland aus unterstützt und organisiert wird.
De Maizière kritisiert Ankara für die Behauptung, in Deutschland lebten mehr als 4000 PKK-Terroristen, die Berlin von türkischen Behörden namentlich genannt worden seien. Eine solche Liste aus Ankara gebe es nicht, betont der Innenminister. Rückendeckung angesichts der verbalen Attacken aus der Türkei bekommt die Kanzlerin auch vom Koalitionspartner SPD. Parteivize Ralf Stegner spricht von absurden Vorwürfen. Andererseits warnt Stegner vor einer Eskalation der Auseinandersetzung mit der Türkei. Erdogan wolle den Konflikt mit Europa, so Stegner, weil ihm dies im anstehenden Verfassungsreferendum nutzen würde. Deutlich wie noch nie wurde Innenminister de Maizière heute in seiner Kritik an Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland.
Wenn ein anderer Staat hier politisch Einfluss zu nehmen sucht, dann sollte auch das uns alle alarmieren.
Als deutscher Innenminister könne er es nicht dulden, wenn durch Aufwiegelung dazu beigetragen werde, dass sich innertürkische Konflikte in Deutschland zuspitzten und damit Unfrieden zwischen hier lebenden Menschen geschaffen würde. De Maizières Botschaft Richtung Ankara, mit der er indirekt auch die Linie für mögliche Verbote von Wahlkampfauftritten klarmachte:
Ich sage in aller Deutlichkeit, es gibt ganz klare Grenzen, an denen auch meine Toleranz endet. Nämlich dann, wenn Strafbarkeitsgrenzen überschritten sind, wenn ausländische Minister auf deutschem Boden den Wolfsgruß zeigen oder unser Land mit respektlosen Nazi-Vergleichen diskreditiert wird oder wenn der Versuch unternommen wird, uns zu kränken.
Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister mahnt im Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker zur Besonnenheit. Man dürfe, so der Vorsitzende des Außenausschusses im Europaparlament, Erdogan nicht in eine Opferrolle hineintreiben, die dieser dann für politische Zwecke in der Türkei missbrauchen könne. Lob für die bisherige Haltung der Bundesregierung kommt von Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Es sei richtig so, Weil in der Auseinandersetzung mit der Türkei die Temperatur zu dämpfen und die nächste Eskalationsstufe zu vermeiden. Wirtschaftlichen Druck auf Ankara fordert dagegen Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen. Sie spricht sich unter anderem für ein klares Nein zu Finanzhilfen aus.
Jörg Seißelberg aus Berlin. Morgen früh um 7 Uhr öffnen die Wahllokale in den Niederlanden. Dann wird sich herausstellen, wie viele Stimmen der Rechtspopulist Geert Wilders sammeln kann, wie eng es für Regierungschef Mark Rutte wird und welchen Einfluss der Konflikt mit der Türkei hat. Aus Den Haag, Ludger Kaczmierczak.
Der türkische Präsident Erdogan hat sich in den vergangenen Tagen bekanntlich intensiv mit der niederländischen Politik beschäftigt. Dadurch fühlt er sich offenbar berufen, den etwa 100.000 stimmberechtigten Türken in Holland bei ihrer Wahlentscheidung zu helfen. Morgen sind Wahlen in den Niederlanden. Der eine Kandidat ist ein Rassist und liegt in den Umfragen vorne. Und dann ist da noch die regierende Partei. Die kämpfen um den Sieg. Ich sage allen Muslimen und Türken dort, wenn ihr zur Wahl geht, wählt auf keinen Fall diese beiden. Also nicht Premier Rutte und schon gar nicht den Populisten Geert Wilders. Doch Erdogan belässt es nicht bei einer Wahlempfehlung. Nachdem zwei seiner Minister am Wochenende nicht in Rotterdam auftreten durften, wirft der Präsident Den Haag Staatsterrorismus vor. Der Charakter der Niederländer sei verdorben, sagte er bei einem Auftritt in Ankara. Sogar den Massenmord in Srebrenica lastet Erdogan den Niederländern an. Der niederländische Ministerpräsident Rutte bezeichnete diese Äußerungen als widerliche Geschichtsfälschung. Auf dieses Niveau, so der Premier, wolle er sich nicht herabbewegen. Viele Wähler sind davon überzeugt, dass sowohl Rutte als auch Wilders von dem Streit mit der Türkei profitieren können.
Ja, sicher weten, dass er gegen Türken.
Ja, garantiert, das schürt ja die Stimmung gegen die Türken. Das kommt der PVV von Wilders sicher zu gut. Rutte wird auch davon profitieren, aber die PVV am meisten.
Der PVV hat am meisten davon profitiert.
Ich denke beide, aber ich denke, dass es ja eigentlich nicht so sein.
Ich denke, beide haben was davon. Der Wähler sollte aber nicht danach gehen, was am Wochenende passiert ist, sondern mit gesundem Menschenverstand wählen, damit die Geschichte nicht unnötig eskaliert.
Ja, aber dass sie verstandig bleiben und normal bleiben denken, nicht zu viel laten eskalieren.
Auch bei der landesweiten Schülerwahl, an der heute noch nicht wahlberechtigte Jugendliche aus mehr als 400 Schulen teilnahmen, spielte der diplomatische Twist eine Rolle. Dieser 15-jährige Junge hat für Wilders gestimmt.
Ja, auch omdat met de afgelopen ja,
eben wegen des ganzen Theaters mit der Türkei in letzter Zeit. Es gibt so viele Parteien zur Auswahl, ich weiß gar nicht, was ich tun soll.
Ja, was muss ich tun?
Das Angebot ist in der Tat groß. 28 Parteien stellen sich zur Wahl, darunter auch drei neue rechte Gruppierungen, die Wilders Konkurrenz machen wollen. Der liegt mit seiner Partei für die Freiheit knapp hinter den Konservativ-Liberalen von Premier Rutte. Auf Platz 3 haben sich die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Sibran Buma vorgearbeitet. Der CDA, der christendemokratische Appell, sitzt den Populisten bereits im Nacken. Nach dem diplomatischen Zoff mit Ankara positioniert sich auch Buma als konservativer Hardliner. Er will die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen.
Das ist nun so, dass jemand in Türkei.
Derzeit ist es noch so, dass Türken in den Niederlanden ihre türkische Staatsbürgerschaft behalten dürfen. Wir müssen sagen, das geht nicht. Dann kannst du kein Niederländer werden. Wenn du 18 bist, musst du dich entscheiden. Entweder bist du dann Niederländer oder Türke.
Dann kiesst du für Niederländer oder du kiesst für Türk.
So hat der türkische Präsident dafür gesorgt, dass im Endspurt des niederländischen Wahlkampfs neue Themen in den Vordergrund rücken. Die Wahllokale sind morgen bis 21 Uhr geöffnet. Danach gibt es gleich die erste Prognose.
Ludger Kaczmierczak aus den Niederlanden. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In London soll bis Ende des Monats der Startschuss für die Brexit-Verhandlungen fallen, also für den Austritt aus der Europäischen Union. Das hat Premierministerin Theresa May heute bekannt gegeben, nachdem gestern Abend Unter- und Oberhaus das Brexit-Gesetz verabschiedet hatten. Im Parlament wurde heute noch einmal leidenschaftlich debattiert. Aus London, Stephanie Pieper.
Statement, the Prime Minister.
Die konservative Premierministerin war im Unterhaus sichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Die Rebellion der Parlamentarier ist im Keim erstickt. Dem Brexit-Beginn steht nichts mehr im Wege. Der entscheidende Moment für das Vereinigte Königreich rückt immer näher. Und damit, so Theresa May, eine neue Beziehung zu Europa und eine neue Rolle für Großbritannien in der Welt.
This will be a defining moment for our whole country as we begin to forge a new relationship with Europe and a new role for ourselves in the world.
In den nächsten Tagen werde die Queen das Gesetz zum Startschuss für den Brexit-Prozess mit ihrer Unterschrift in Kraft setzen, so May. Danach will die Regierungschefin das Parlament darüber informieren, wenn sie nach Artikel 50 des EU-Vertrages den britischen Austrittswunsch angemeldet hat. Und das werde, wie geplant, vor Ende des Monats passieren.
And I will return to this house before the end of this month to notify when I have formally triggered Article 50.
Einen genauen Termin nannte May erneut nicht. Ihre Freude über die Verabschiedung des Brexit-Gesetzes ist jedoch nicht ungetrübt, nachdem die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon ernst macht und ein zweites Unabhängigkeitsreferendum fordert vor dem EU-Austritt. May muss indes nicht nur dem Volksentscheid an sich, sondern auch dem Termin dafür zustimmen. Und sie warnte Sturgeon davor, politische Spielchen zu spielen.
This is not a moment to play politics or create uncertainty.
Höhnisches Gelächter aus der Fraktion der schottischen Nationalpartei SNP erntete May, als sie versicherte, sie habe bei ihrer Brexit-Strategie die Interessen Schottlands berücksichtigt. Eine Steilvorlage für Alex Salmond, der zum Zeitpunkt des ersten schottischen Unabhängigkeitsreferendums 2014 noch Chef der Regionalregierung in Edinburgh war. Ironisch gratulierte er May dazu, dass sie die proeuropäischen Schotten geeint habe hinter ihrer Ministerpräsidentin.
Can I congratulate the Prime Minister on bringing the country together and uniting Scotland behind our First Minister?
Die SNP will Schottland mindestens im EU Binnenmarkt halten, fand damit jedoch in London kein Gehör. Und May wird den Brexit für das gesamte Vereinigte Königreich verhandeln.
Stephanie Pieper. Theresa May vertritt den Brexit inzwischen ohne Wenn und Aber. Sie spricht sich auch entschieden für den harten Brexit aus, also für den Austritt auch aus dem europäischen Binnenmarkt. Jens-Peter Marquardt kommentiert.
Theresa May hat sich durchgesetzt, ihre eigenen Konservativen auf Linie gebracht, die Opposition ausgebremst und die Lords im Oberhaus zu Zuschauern degradiert. Alle Versuche, der Premierministerin ein paar Auflagen mit auf den Weg nach Brüssel zu geben, sind gescheitert. Großbritannien nimmt damit Kurs auf einen harten Brexit, so wie es May Ende Januar angekündigt hatte. Nicht nur raus aus der Europäischen Union, sondern auch raus aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. Ist das der Plan einer Politikerin, die vor dem Referendum noch für den Verbleib in der EU eintrat und vor einem Wirtschaftscrash warnte? Nicht wirklich. Die Tory-Premierministerin steht inzwischen voll unter dem Einfluss der Brexit-Hardliner in ihrer Partei und in ihrem Kabinett. Mitgliedschaft im Binnenmarkt ist ohne Freizügigkeit für EU-Bürger und ohne Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht zu bekommen. Eigene Handelsabkommen mit Drittländern nicht als Mitglied der Zollunion, also weg damit. Die Brexiters wollen die volle Freiheit ohne Rücksicht auf Verluste und leben in einer Traumwelt. Die EU werde am Ende einknicken, einem für Großbritannien günstigen Deal zustimmen. Schließlich würden doch vor allem die Deutschen ihre Autos weiter in großer Zahl auf der Insel verkaufen wollen. So die feste Überzeugung derer, die Theresa May ohne großen Widerstand auf den Kurs zum harten Brexit lotsen konnten. Wunschdenken ist das. Die EU wird alles tun, um den eigenen Laden zusammenzuhalten, um keine Anreize für Nachahmer zu schaffen, die ebenfalls die Mitgliedschaft kündigen könnten, ohne auf die Vorzüge dieses freien Marktes verzichten zu müssen. Mehr als der Rest der Union braucht aber Großbritannien ein ordentliches Ergebnis der Austrittsverhandlungen. Ein Scheitern der Gespräche, ein Ausstieg ohne neues Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien würde die Briten viel härter treffen als die Kontinentaleuropäer. Diese Erfahrung werden die Brexiters, die jetzt noch so großmäulig daherreden, in den kommenden 2 Jahren machen. Und dann? Vielleicht doch noch der Exit vom Brexit? Wünschenswert, aber unrealistisch. EU-Ratspräsident Donald Tusk wird wohl Recht behalten. Am Ende wird es nur Verlierer geben, auf dem Kontinent und auf der Insel. Dort vor allem. Schon jetzt brechen die Gräben zwischen den britischen Nationen auf. Die schottischen Nationalisten wollen aus Großbritannien austreten, um in der EU bleiben zu können. Und die Vertreter der katholischen Nordiren wollen noch mehr als bisher den Anschluss an die Republik Irland und damit das gleiche Ziel erreichen. Wahrscheinlich werden beide damit scheitern und Theresa May wird sich auch hier zur Siegerin erklären. Sie ist aber dabei, Brexit-Britannien auf den Trümmern all dieser Auseinandersetzungen zu errichten.
Jens-Peter Marquardt kommentierte. Das Europäische Parlament in Straßburg hat heute eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen. Weitgehend verboten werden sollen halbautomatische Waffen. Das EU-Parlament reagiert damit auf die Terroranschläge des vergangenen Jahres. Aus Straßburg Karin Bentsch.
Die Terroristen von Paris. Sie schossen mit Sturmgewehren, die sie über das Internet bei einem Waffenhändler bestellt hatten. Es wurden deaktivierte Waffen benutzt, die wieder schussfähig gemacht worden waren, sagt die britische Abgeordnete Vicky Ford im Europaparlament.
Some of these were reconverted and used in the tragic Paris attacks.
Die Pariser Anschläge waren der Anlass, über ein schärferes Waffenrecht in Europa nachzudenken. Heute hat das Europaparlament mit breiter Mehrheit dafür gestimmt. Spätestens im Herbst nächsten Jahres wird es in Kraft treten. Dann sind automatische Feuerwaffen verboten, die in halbautomatische Waffen umgebaut wurden, sagte der zuständige EU-Kommissar Julian King.
It will prohibit automatic firearms, which have been transformed into semi-automatics.
Halbautomatische Waffen mit einer besonders hohen Schusszahl sind dann nicht mehr für den Privatbesitz erlaubt. Nach den neuen Regeln müssen deaktivierte Waffen registriert werden und die Mitgliedsländer müssen kontrollieren, ob damit tatsächlich nicht mehr geschossen werden kann. Für Jäger und Sportschützen gibt es Ausnahmen. Dennoch ist der CDU-Europaabgeordnete Karl-Heinz Florenz der Meinung, dass ihre Interessen nicht genug berücksichtigt wurden.
Sie sind berechtigt nicht zufrieden, weil bei dieser Regulierung einfach die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt. Wir können doch nicht sagen, weil wir Terrorismus bekämpfen wollen, überziehen wir Millionen von gesetzestreuen Menschen mit neuen Regularien.
Das neue europäische Waffenrecht schützt uns alle. Es erleichtert den EU-Ländern, Informationen über registrierte Waffen und Waffenteile untereinander auszutauschen und respektiert auch die Rechte von legalen Waffenbesitzern, mit ihren Hobbys, ihrem Sport weiterzumachen, sagte die britische Europaabgeordnete Ford.
But it also respects the rights of legal owners to get on with their hobbies, their sports.
Ursprünglich hatte die EU-Kommission ein noch viel strengeres Waffenrecht vorgeschlagen. Doch das kam nicht durch.
Karin Bentsch. Bundesjustizminister Heiko Maas kämpft gegen Hasskommentare und Fake News, bewusste Falschmeldungen im Internet. Dazu hat Maas heute ein striktes Regelwerk für die Betreiber sozialer Medien vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht Beschwerdeverfahren, Berichtspflicht sowie Bußgelder vor. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Heiko Maas ist unzufrieden mit Facebook und Twitter. Ja, die Selbstverpflichtungen der Unternehmen hätten zu Verbesserungen geführt. Diese reichten aber bei weitem noch nicht aus, unterstrich der Justizminister von der SPD.
Es werden weiter zu wenige strafbare Inhalte gelöscht. Sie werden nicht schnell genug gelöscht. Und die Betreiber sozialer Netzwerke nehmen ihre Kunden und ihre Nutzer anscheinend nicht ausreichend ernst.
Eine neue Erhebung der Organisation Jugendschutz.net im Auftrag des Justizministeriums hatte ergeben, dass der Kurznachrichtendienst Twitter nur 1% der gemeldeten strafbaren Inhalte gelöscht hat.
Von Facebook 39%, das ist eine Verschlechterung zu der letzten Erhebung. Dass es besser geht, das zeigen die Zahlen von Google mit der Plattform YouTube. Hier wurden mittlerweile 90% aller von den Nutzern gemeldeten strafbaren Inhalten gelöscht.
82% davon sogar innerhalb von 24 Stunden. Um den Druck auf die Internetfirmen zu erhöhen, hat Justizminister Maas nun einen Gesetzentwurf vorgelegt. Kerninhalte: Die Betreiber sozialer Netzwerke müssen ihren Nutzern ein ständig verfügbares System bereitstellen, damit sie Beschwerden über strafbare Inhalte direkt übermitteln können. Offensichtlich strafbare Inhalte, wie zum Beispiel die Forderung, Juden ins KZ zu stecken, müssen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde gelöscht oder gesperrt werden. Andere strafbare Inhalte, die nicht so leicht zu klären sind, binnen 7 Tagen.
Für strafbare Hetze und Verleumdung darf auch in den sozialen Netzwerken genauso wenig Platz sein wie auf der Straße.
Facebook, Twitter und Co. müssen laut Gesetzentwurf alle 3 Monate im Internet einen Bericht veröffentlichen, wie sie mit Beschwerden über strafrechtlich relevante Inhalte umgehen. Zum Beispiel, wie viele Beschwerden eingehen oder wie viele Mitarbeiter die Hasskommentare löschen oder sperren. Kommen die Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit.
Diese kann mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro geahndet werden, und zwar gegen die Verantwortlichen im Unternehmen. Und gegen das Unternehmen selbst kann die Geldbuße bis zu 50 Millionen Euro betragen.
Der Gesetzentwurf gilt auch für Fake News, also für strafbare Falschnachrichten auf den Plattformen der sozialen Netzwerke.
Dagmar Pepping aus Berlin. Wie geht es Volkswagen nach Dieselgate? Diese Frage bestimmte heute die Vorlage der Jahreszahlen in Wolfsburg. Das Ergebnis kurz zusammengefasst: Im Gesamtkonzern sieht es gut aus, die Kernmarke VW aber bleibt das Sorgenkind. Aus Wolfsburg, Dirk Banse.
Die Zahlen stimmen über 10 Millionen verkaufte Autos über 5 Milliarden Euro Gewinn. Der kurzfristige Ausblick passt. Für dieses Jahr rechnet der VW-Konzern mit leicht steigenden Verkaufszahlen. Und so bezeichnete Vorstandschef Müller 2016 als bemerkenswert erfolgreiches Jahr. Der 12-Marken-Konzern sei in einer robusten Verfassung. Doch in der heute vorgestellten Bilanz zeigt sich auch Schatten. So verdient der Wolfsburger Konzern mit fast allen Marken wie Porsche, Audi und Skoda ordentlich Geld. Da stimmt die Umsatzrendite. Die Kernmarke VW dagegen schwächelt. Zwar wurden an die 6 Millionen Golf, Polo, Passat und andere Wagen ausgeliefert, doch die Gewinne sind gering. VW produziert zu teuer, ist nicht effizient. Und die Fahrzeuge sind wegen des Dieselskandals auch noch schwerer an den Kunden zu bringen. Auch bei den Vergütungen der VW-Manager zeigen sich die Auswirkungen der Dieselkrise. 2016 verdienten die 9 Vorstandsmitglieder zusammen knapp 40 Millionen Euro. Im Jahr davor waren es noch 63 Millionen.
Dirk Banse aus Wolfsburg. In Hildesheim ist heute die Moschee der Organisation Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim durchsucht worden. Ein Verein, der den radikalen Salafisten zugeordnet wird. Das niedersächsische Innenministerium hatte die Organisation zuvor verboten. Aus Hildesheim, Katrin Rickert.
Als schweren Schlag gegen die bundesweite Islamistenszene bezeichnet Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius das Verbot des Hildesheimer Islamkreises. Der Verein habe Frauen und Männer dabei unterstützt, sich der IS-Terrormiliz anzuschließen, um in Syrien, dem Irak und im Zweifel auch in Deutschland schwerste Verbrechen zu begehen.
Dieses Netzwerk steht den Drahtziehern mit dem heutigen Tage nicht mehr zur Verfügung. Und das ist ein sehr deutliches Signal eines starken und handlungsfähigen Rechtsstaates an diejenigen, die hier in Niedersachsen, in ganz Deutschland oder auch im Ausland aus einem völlig fehlgeleiteten, fanatischen, vermeintlich religiösen Verständnis Anschläge auf unzählige Menschen begehen wollen.
Erstmals wurde heute offiziell bestätigt, dass auch der Berliner Attentäter Anis Amri mindestens einmal den Hildesheimer Islamkreis besucht hatte. Regelmäßiger Gast in Hildesheim war der bereits im November verhaftete bundesweit aktive Salafistenprediger Abu Wallah. Ihm wirft die Bundesanwaltschaft vor, Kämpfer für den IS rekrutiert zu haben. Festnahmen gab es heute nicht. Es wird aber gegen mehrere Vereinsmitglieder ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.
Katrin Rickert aus Hildesheim. Und nun zum Sport, zum DFB-Pokal. Im Studio ist Jörg Tegelhütter.
Ja, es wird gesucht, der letzte Halbfinalist im diesjährigen DFB-Pokal. Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und die Bayern haben sich ja schon qualifiziert. Und es wird auf jeden Fall eine Mannschaft aus Westfalen sein. Denn es stehen sich in Osnabrück, also in Niedersachsen, die Sportfreunde aus Lotte und, ich sag mal so, die Startruppe vom Borussia Dortmund gegenüber. Die Borussia müsste eigentlich gewarnt sein, denn die Lotte haben bislang in diesem Pokalwettbewerb durchaus für Furore gesorgt. Haben mit Werder Bremen und Bayer Leverkusen sogar 2 Bundesligisten aus dem Wettbewerb geschossen und in der letzten Runde dann auch noch 1860 München ausgeschaltet. Und der Außenseiter verkauft sich bislang ziemlich gut, denn nach jetzt gespielten 27 Minuten steht es 0:0. Unser Reporter in Osnabrück, Christian Schulze.
Weiterhin noch keine Tore in diesem Pokalviertelfinale zwischen dem Drittligisten Sportfreunde Lotte und dem Bundesligisten Borussia Dortmund. Dortmund hat es mehr unter Kontrolle jetzt, das Spiel mittlerweile, nachdem die Anfangsphase definitiv dem Außenseiter gehörte, die da mehrfach gefährlich in die Strafraumnähe der Dortmunder kamen. Aber jetzt mehr Ballkontrolle bei Borussia Dortmund und auch mehr Spielverlagerung rein in die Hälfte der Sportfreunde. Aber der Drittligist macht das bis hierhin einfach richtig gut. Sie stehen dem Erstligisten immer wieder auf den Füßen, machen es schwer, da die Räume zu finden, die Abspiele rechtzeitig stattfinden zu lassen. Und deshalb hat Benedikt Fernandes, der den Ball jetzt hinten aus seinem eigenen 16-Meter-Raum ins Spiel wieder zurückgeschlagen hat, bisher einen relativ ruhigen Abend, wenn man das so sagen kann, nach 28,5 Minuten, die hier gespielt sind in Osnabrück. Das Spiel findet ja nicht in Lotte statt, weil vor 2 Wochen das Spiel abgesagt werden musste aufgrund der schlechten Platzverhältnisse und der Witterungsverhältnisse. Und im DFB war es dann einfach zu risikoreich, das Spiel 2 Wochen später wieder auf dem gleichen Rasen anzusetzen. Und das ist eine gute Entscheidung hier in Osnabrück. Der Platz zwar auch jetzt nicht auf Top-Bundesliga-Niveau, aber deutlich besser als eben im 12 Kilometer entfernten Lotte. Und deshalb wird gespielt dieses Pokal. Pokalviertelfinale zwischen Lotte und Borussia Dortmund. Und Lotte kommt über die rechte Seite. Höhe 16 Meter, Raum gibt es den Zweikampf. Aber Dortmund kann den Ball erstmal für sich behaupten. Haut ihn ins Mittelfeld. Da in der Zentrale kann Kagawa den Ball aufnehmen für Borussia Dortmund. Und es geht über die rechte Seite. Aber da hat Lotte sich wieder formiert. Und es bleibt beim 0:0.
Also wir halten fest, nach einer halben Stunde Borussia Dortmund ohne Aubameyang, ohne Weigel, ohne Sokrates, dafür mit jeder Menge Probleme, nur 0:0 bei den Sportfreunden in Lotte.
Jörg Tegelhütter, und das war auch das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.